D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hier, Buhn, Pfeifen gehört bei diesen Olympischen Spielen in Brasilien leider zum schlechten Ton, muss man sagen. Julius Brink, der hat 2012 in London Gold gewonnen, zusammen mit Jonas Reckermann im Beachvolleyball. Der hat dazu eine ganz klare Haltung.
Ich mag sie ja für ihr Fansein, für das, wie sie sich begeistern können, auch wie sie Sportarten in den Mittelpunkt stellen. Auch wenn ich das natürlich von den Brasilianern kenne, Copa America hier gegen Argentinien, dass sich dann ausgebuht, dass da eine große Rivalität ist, ist alles gut. Aber was ich nicht okay finde, ist ausbuhen und schlecht machen. Das hat mit Fansein nichts zu tun. Das ist respektlos, ist auch unfair.
Ja, also warum pfeifen die brasilianischen Fans so? Also warum pfeifen die alles nieder? Muss man das verstehen? Kann man das verstehen? Oder verstehen wir das vielleicht nur falsch? Fragen über Fragen. Anke van der Weyer heute Abend wieder bei mir im Studio. Hast du eigentlich eine spontane Antwort darauf?
Ich könnte nur irgendwie sagen, dass... Nee, also ich habe da keine spontane Antwort drauf.
Aber
ich
verstehen tust du es auch nicht, oder?
Ich verstehe es überhaupt nicht. Also man kann ja irgendwie sein Team anfeuern, alles cool so, aber spätestens... Also ich finde, das ist einfach schon unsportlich. Das macht man ja noch nicht mal bei Fußballspielen, wo es echt schon teilweise grob ist in solchen Situationen.
Harte Sache geht, ja. Auf jeden Fall. Also, wir versuchen das mal zu klären. Ich spreche gleich dazu mit unserem Korrespondenten in Rio. Wir versuchen das Verhalten der Brasilianer zumindest mal zu verstehen. Sonja Meschkat ist mein Name. Schönen guten Abend euch.
D-Radio Wissen.
Das Spiel war zwar heute Morgen um 5 Uhr unserer Zeit, aber hey, das ist wirklich so geil und so spitzenmäßig, was Laura Ludwig und Kira Walkenhorst da gerissen haben. Olympisches Gold für die beiden deutschen Beachvolleyballerinnen gegen Brasilien gewonnen. Und bei Kira Walkenhorst ist es immer noch nicht so ganz angekommen.
Begriffen haben wir es immer noch nicht, auch in dem Moment nicht, aber es war eine pure Erleichterung, Riesenfreude und... Einfach unglaublich.
Und es war auch eine mentale Leistung, dass die beiden ihr Spiel machen konnten. Denn jedes Mal, wenn Laura Ludwig und Kira Walkenhorst Angabe hatten, gab es Buhe und Pfiffe im Beachvolleyballstadion. Und das ist ja nun nicht der einzige Wettkampf gewesen, wo das passiert ist. Das gab es bei vielen anderen auch. Nur verstanden, warum das so ist bei diesen Olympischen Spielen, haben wir immer noch nicht. Und wir versuchen das mal zu klären mit unserer Korrespondentin in Rio, Anne Herberg. Anne, also versuch du uns das bitte mal zu erklären. Oder verstehen wir da irgendwas nicht? Ist das vielleicht sogar ein Zeichen von Zuwendung oder Respekt?
Ja, nee, Respekt. Respekt ist das nicht, das versteht man schon richtig. Da werden die Leute ausgebuht und ausgepfiffen. Das ist von unserer Seite immer so total schwer zu verstehen. Ich bin auch gestern rumgelaufen, habe mal die Leute gefragt, warum buht ihr denn eigentlich? Das ist doch unsportlich. Und die sagen, naja, das gehört zu unserer Kultur, das gehört zur Fußballkultur. Wir pfeifen, damit sich der Gegner nicht konzentrieren kann, damit sozusagen wir damit unsere Mannschaft unterstützen. Also das Verständnis ist, wir sind der 12., also jetzt im Fußballjargon gesprochen, woher das ja kommt. Wir sind sozusagen der 12. Mann. Wir begleiten sozusagen das Spiel und geben unserer Mannschaft Unterstützung, indem wir sozusagen einfach auch Gegenwind machen gegen die andere Mannschaft.
Und daher kommt dann tatsächlich auch diese Lust am Buhen und am Auspfeifen von den anderen Mannschaften, die eben nicht brasilianisch sind?
Naja, ich bin jetzt natürlich auch kein Psychologe der brasilianischen Volksseele, aber es ist tatsächlich so, meine Erfahrung hier auch, Brasilien ist ja ein Land, da gibt es mehr Fußballfans, sage ich mal, als Tischtennisfans. Und diese Olympischen Spiele kommen jetzt mit Tausenden von Sportarten, mit denen das Groß der Brasilianer vielleicht auch überhaupt nichts anfangen kann. Und man sitzt dann da so und sieht den Leuten beim Synchronspringen zu und sagt sich, okay, wir machen jetzt da mal das Beste draus. Und dann wird da eben eine Fußballatmosphäre mit ins Stadion gebracht. Du hast ja vorher das Beachvolleyballspiel, das klasse Beachvolleyballspiel von gestern angesprochen. Dazu muss man sagen, das Beachvolleystadion, das ist wirklich der Hexenkessel bei diesen Olympischen Spielen. Das ist wie so eine Großraumdisco am Strand, muss man sich das vorstellen. Da wird Stimmung gemacht, da ist eine Samba-Band dabei, da ist ein Einheiter dabei, da läuft eine Laola-Welle nach der anderen durch. Da ist wirklich Rambazamba, sage ich mal. Das ist wirklich Fußballstadion-Atmosphäre. Dann gibt es aber die anderen Stadien, teilweise eben Tischtennis etc., wo auch nicht so dieses Publikum drin ist, wo vor allem eine weiße Oberschicht drin sitzt. Also wo man sagen kann, beim Olympiapark bei vielen Wettkämpfen ist das Volk überhaupt nicht da. Das ist wirklich sehr eingegrenzt auf eine bestimmte gesellschaftliche Schicht. Und da muss man sich fragen, warum verstehen die das nicht, die ja mit so einer gewissen Klassenarroganz auch teilweise auf das eigene Volk gucken und sich immer gern mit Europa vergleichen. Warum werden die denn jetzt so unfair sozusagen bei Sportkämpfen, wo Einzelpersonen antreten? Also wo man sich wirklich konzentrieren muss auf einen Moment, Stabhochsprung zum Beispiel, als klassisches, bekanntestes Beispiel jetzt.
Wird das denn in Brasilien auch diskutiert, also unter dem Aspekt der Unsportlichkeit zum Beispiel?
Also das ist jetzt auch hier ein Thema geworden, weil man einfach auch gemerkt hat, dass sich alle darüber wundern und dass die Welt sozusagen über den brasilianischen Fan in Anführungszeichen spricht. Und das wird unterschiedlich geurteilt. Also es gibt hier die eher populäreren Zeitungen, Boulevardzeitung, aber auch die größte Zeitung, O Globo, die einfach sagte, okay, das ist unser Fest. So ist das eben in Brasilien. Das ist unsere Art, mit diesem Sport umzugehen. Dann gibt es eine Zeitung, die Folha São Paulo, die jetzt aus São Paulo auch ist und nicht aus Rio, die das eher kritischer sieht und die sagt, naja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, Fußball ist ja okay, aber beim Tischtennis oder Synchronspringen jetzt auszuboomen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Also es wird auch diskutiert, aber eben aus diesem Aspekt bei den populären Zeitungen, okay, das ist brasilianische Fankultur und wenn euch das nicht passt, dann müsst ihr eure Spiele eben in Hamburg veranstalten.
Haben sich denn brasilianische Olympioniken auch mal dazu geäußert?
Ja, ich meine, wir hatten natürlich den berühmten Fall jetzt gerade beim Stabhochsprung, wo ja der Thiago Braz da Silva seinen französischen Kollegen dann auch sehr stark unterstützt hat. Da gab es ja die Pfiffe bei der Siegerehrung und da hat er Richtung Tribüne gezeigt und auch
sein gesagt, Unverständnis okay, auch eigentlich zum Ausdruck
sein
gebracht.
Sein Unverständnis, ne? Und hat auch wirklich die Menge sozusagen angespornt, dass sie anfangen zu klatschen. Und das muss ich auch sagen, dass es vielleicht in der Medienberichterstattung nicht ganz richtig rüberkommt. Das hat auch teilweise geklappt. Also dann haben sehr, sehr viele Leute tatsächlich auch angefangen zu klatschen. Also dieses Bild, dass alle Brasilianer unfair sind und auspfeifen, das stimmt eben auch nicht. Dann haben viele wirklich auch mit Thiago mitgeklatscht und dieses unfaire Verhalten sozusagen gelassen.
Anne Herberg ist unsere Korrespondentin in Rio und sie hat uns mal erklärt, warum die Brasilianer bei diesen Olympischen Spielen so viel pfeifen und buhen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das Genfer CERN, das ist ja die Europäische Organisation für Kernforschung und dort haben sich Unbekannte einen ziemlich üblen Scherz erlaubt, weil der Vorfall gefilmt wurde, gibt's jetzt richtig Stress. Anke, was ist denn da passiert?
Es kursiert im Moment im Netz ein Video, auf dem die Scheinhinrichtung oder Scheinopferung einer Frau zu sehen ist. Auf dem Video ist ein Innenhof auf dem Campus des CERN zu sehen, in dem Menschen in schwarzen Kutten rumlaufen und die scheinen am Ende eine Frau mit einer Machete zu opfern. Gefilmt hat das ein Beobachter von einem Fenster aus. Laut einer Sprecherin vom CERN handelt es sich dabei wahrscheinlich um einen skurril üblen Scherz, den sich Studenten erlaubt haben. Man geht dem jetzt aber wohl nach und untersucht das Ganze. Wer das war, das wollte die Sprecherin vom CERN nicht verraten. Die Polizei, die weiß auch von dem Vorfall, die hat aber wohl keine offiziellen Ermittlungen eingeleitet. Ja, und Sorgen um die Sicherheit muss sich auch keiner machen, denn alle Beteiligten, die hatten eine Zutrittsberechtigung zum CERN.
Ein übler Scherz also um eine Scheinopferung am Genfer Forschungsinstitut CERN macht im Moment als Video die Runde im Netz. Schlecht für den Ruf des CERN, deswegen wird das Ganze jetzt untersucht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Vom Ötzi, vom Mann aus dem Eis, wissen wir ja schon ziemlich viel, ne? Also sein Genom ist schon entschlüsselt worden, es ist klar, was er gegessen hat, dass er tätowiert gewesen ist und auch, dass er schlimmen Karies hatte. Das alles reicht den Archäologen aber nicht. Sie wollen noch mehr über den Ötzi wissen. Und deshalb haben Wissenschaftler vom Forschungsinstitut Eurac in Bozen winzig kleine Proben genommen von Ötzis Klamotten und die untersucht. Und genau darüber berichten sie im Fachjournal Scientific Reports. Und warum das so spannend ist, das klären wir jetzt mit Angelika Fleckinger. Die ist Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen. Dort wird der Ötzi ausgestellt. Frau Fleckinger, jetzt ist es fast 25 Jahre her, dass der Ötzi gefunden worden ist. Was hatte der denn da überhaupt an?
Also wir haben ja hier die einmalige Situation, dass wir also nicht nur eine außergewöhnliche Mumie haben, sondern wir haben auch seine komplette Ausrüstung und seine komplette Kleidung. Er wirkte zwar zum Zeitpunkt der Auffindung nackt, aber um den Körper herum verteilt haben wir tatsächlich Bekleidungsstücke auch gefunden, die eben aus Leder gearbeitet worden sind.
Und was genau hat man jetzt in diesen neuen Untersuchungen überhaupt untersucht, beziehungsweise was hat man dann rausgefunden?
Es ist ja in den vergangenen 25 Jahren schon mehrmals versucht worden, festzustellen, aus welchen Tierarten sich sozusagen die Bekleidung des Mannes aus dem Eis zusammensetzt. Das fing an in den Anfang der 90er Jahre mit makroskopischen und mikroskopischen Untersuchungen, wo man also aufgrund der Fellstruktur, der Oberfläche der Haut versucht hat, diese Fellteile einer bestimmten Tierart zuzuweisen. Jetzt, fast 25 Jahre später, also nach der Auffindung, haben wir auch die Möglichkeit, die Bekleidungsreste genetisch zu untersuchen. Und das ist jetzt revolutionär neu, das ist bislang noch nicht gemacht worden. Und tatsächlich gibt es jetzt auch neue Ergebnisse und es müssen einige Bestimmungen auch revidiert werden.
Und welche sind das?
Also wir sind bislang davon ausgegangen, dass der Köcher des Mannes aus dem Eis aus dem Leder einer Gämse gearbeitet worden ist.
Also Köcher ist das, wo der so Pfeile drin aufbewahrt, mit denen er gejagt hat, oder?
Genau, also Das ist das Behältnis, das ein Jäger mit sich führt, um dort seine Pfeile aufzubewahren. Und wir haben hier im Bereich der Flügelklappe eine kleine Probe entnommen und diese Probe zeigt jetzt ganz eindeutig, dass das genetische Material von einem Reh stammt, also nicht von einer Gämse. Und in einem zweiten Schritt geht es jetzt darum zu überprüfen, ob der gesamte Köcher jetzt aus dem Leder eines Rehs hergestellt worden ist ob es vielleicht doch Komponenten gibt, also Lederteile, dass das eine Art Flickwerk ist, das eventuell auch aus verschiedenen Ledersorten hergestellt worden ist. Zum anderen gibt es auch noch was ganz Neues, der Lendenschurz des Mannes aus dem Eis. Das ist also seine Unterwäsche, das kann man sich so vorstellen wie bei den nordamerikanischen Indianern. Also ein Lederteil, das um den Körper gewickelt worden ist. Wir sind davon ausgegangen, dass das aus Ziegenleder hergestellt worden ist. Mittlerweile oder aufgrund dieser Untersuchungen können wir sagen, dass es eindeutig ein Schaflederteil war.
Und das ist jetzt im Endeffekt nur möglich, weil Sie haben ja vorhin gesagt, Sie konnten das jetzt zum ersten Mal, oder es ist überhaupt zum ersten Mal möglich gewesen, das genetisch zu untersuchen. Das heißt, das war vor 25 Jahren einfach noch gar nicht drin, oder?
Das war vor 25 Jahren technisch noch überhaupt kein Thema. Mhm. Und wir haben ja jetzt vor einigen Jahren auch das Genom von Ötzi selber sozusagen entschlüsseln können. Das heißt, wir haben Kern-DNA des Mannes aus dem Eis selber untersuchen können. Und jetzt in einem zweiten Schritt ist man übergegangen, auch die Ausrüstung von Ötzi genetisch zu untersuchen.
Sie wissen ja jetzt schon einiges über den Ötzi. Warum war das denn jetzt nochmal so interessant zu erfahren? Also ne, wie diese, ich nenne es jetzt einfach mal Klamotten oder eben dieser Lendenschurz, woraus das besteht? Warum ist das so interessant für die Wissenschaft?
Also für uns Archäologen, Archäologinnen ist natürlich jedes Detail am Mann aus dem Eis wichtig und relevant, auch weil es wirklich ein einmaliger Fund ist. Wir haben hier eine Person, die sich ausgezeichnet erhalten hat, die vor über 5000 Jahren gelebt hat. Und durch diese Untersuchungen sehen wir auch, welche Materialien die Menschen damals verwendet haben, welche Ressourcen ihnen zur Verfügung standen und auch über welches Know-how sie ganz allgemein verfügt haben. Also nicht nur Ötzi, sondern die Menschen, die damals hier im Alpinenraum gelebt haben.
Und was heißt das dann ganz konkret?
Ganz konkret heißt es, dass wir Rückschlüsse ziehen können über die Domestikation, also welche Tiere sind damals schon gezüchtet worden, gibt es heute noch diese Tierarten oder diese speziellen Spezies hier bei uns im Alpenraum. Und so wie es ausschaut, ist das wirklich eine lange Tradition, weil sich nachweisen lässt, dass das genetische Material der Tiere damals identisch ist mit dem genetischen Material der Tiere, die jetzt noch hier im Alpenraum leben.
Wissenschaftler haben herausgefunden, aus welchen Tierfällen die Kleidung von Ötzi gewesen ist. Und ich habe darüber gesprochen mit Angelika Fleckinger. Die ist Direktorin des Südtiroler Archäologiemuseums in Bozen. Dort wird der Ötzi ausgestellt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Müll machen wir alle, jeden Tag. Der landet dann in der Tonne, ne, und die Tonne stellen wir raus und dann holt die Müllabfuhr den ganzen Schnodder ab. Macht sie natürlich nicht umsonst, die Müllabfuhr, wir müssen Geld dafür bezahlen. Soweit alles prima. Nur die Müllgebühren. Die sind von Kommune zu Kommune so unterschiedlich hoch, dass jetzt sogar das Kartellamt stutzig geworden ist und sich die ganze Sache mal genauer ansieht, weil es nämlich den Verdacht gibt auf Preisabsprachen. Jörg Brunsmann ist unser D-Radio-Wissen Wirtschaftsexperte. Jörg, wie groß sind die Unterschiede denn? Oh, und da ist der Jörg leider weg. Eben war er noch da. Na, dann machen wir vielleicht erstmal weiter mit Musik und probieren es. Oder bist du jetzt da, Jörg?
Ich hoffe, ich bin da.
Ah, du bist da.
Eben haben wir jetzt.
Ja, jetzt
okay. Vielleicht ist uns da Leverkusen dazwischen gegrätscht, weil sie nicht hören wollten, dass sie die teuersten sind.
Irgendwer hat dazwischen gegrätscht. Also genau, erklär uns, wie groß sind die Unterschiede denn?
Also die teuerste Stadt in Deutschland ist Leverkusen, 480 Euro im Jahr. Dazu im Vergleich die billigste Stadt, das ist Flensburg. Da kostet es nämlich im Jahr nur 111 Euro. Also wenn man es mal vergleicht, Leverkusen, da zahlst du jeden Monat 30 Euro mehr für die Müllentsorgung. Ich finde das schon eine Hausnummer.
Absolut. Gibt es da denn ein Muster? Also ist es in den Städten teurer und auf dem Land billiger?
Nee, das ist der Witz an der Sache. Es ist echt kein Muster erkennbar. Es gibt teure Städte, Dortmund und Düsseldorf zum Beispiel, aber auch welche, wo es günstig ist, Nürnberg und Mainz. Genauso bei den Landkreisen, auch da gibt es teure und billige. Ist wirklich ärgerlich für alle Mieter, weil du kannst ja nicht mal die Größe der Mülltonne aussuchen. Also die Kosten für die Müllentsorgung steigen immer weiter, kostet mittlerweile bei vielen schon so viel wie zum Beispiel ein Hausmeister. Wenn man es mal umrechnet, etwa so 5% der Nebenkosten, die gehen allein für die Müllentsorgung drauf. Das Problem ist, dass die Entsorger, also zum Beispiel die Stadtwerke, da ziemlich vor sich hin prötteln. Können. Erstmal liegt die Pflicht zur Müllentsorgung bei denen. Aber manche Städte und Kommunen, die machen das auch dann selbst. Da fahren dann von der Stadt, von den Stadtwerken die Müllautos durch die Gegend. Aber die können das auch weitergeben. Sich eine Firma suchen, die den Job übernimmt. Wie die Ausschreibung dann läuft. Vieles bekommst du da als Kunde gar nicht mit. Außerdem spielen in den Preis für die Müllgebühren Sachen rein, die du auch überhaupt nicht in der Hand hast. Zum Beispiel, wo und wie der Müll entsorgt wird. Der meiste Restmüll in Deutschland wird heute verbrannt. Da kommt es aber dann drauf an, ob die Stadt eine eigene Müllverbrennungsanlage hat. Ob die dann auch schon abgeschrieben ist oder ob wir die Millionen für den Neubau letztes Jahr jetzt erstmal nach und nach abbezahlen dürfen. Wie undurchsichtig das ist, das sieht man auch in den Vergleichen. Die Zahlen, die ich da genannt habe vorhin mit teuerste Stadt 480 Euro Leverkusen, billigste Flensburg 111 Euro. Die Zahlen, die kommen aus einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, aber die haben nur so einen Index errechnet. Die konnten eigentlich schwer so echte Zahlen errechnen. Und der Verband kommunaler Unternehmen, also die ganzen Stadtwerke stehen dahinter, die sagen, eigentlich ist das auch gar nicht vergleichbar mit der Müllabfuhr. Es gibt so viele Unterschiede. Mal müssen die Müllautos lange Strecken fahren, mal kurze, mal wird jede Woche geleert, mal alle 14 Tage. Also eigentlich sagen die, kann man das alles gar nicht vergleichen.
Naja, dann frage ich mich aber doch, was kann denn die Untersuchung durch das Kartellamt überhaupt bringen?
Die haben einen interessanten Ansatzpunkt. Die haben nämlich gerade eine interessante Beobachtung gemacht. Wenn die Müllabfuhr neu ausgeschrieben wird, also wenn Städte jemanden suchen, der den Müll abholt, weil sie es nicht selbst machen wollen, dann bewerben sich mittlerweile deutlich weniger Unternehmen als noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren waren es im Schnitt 10 Firmen, jetzt gerade noch die Hälfte.
Woran liegt das?
Ist eigentlich ein typischer Fall von gut gedacht, aber schlecht gemacht. Die Städte und Kommunen haben größtenteils nämlich die Laufzeit der Verträge gekappt. Also früher wurde die Müllabfuhr zum Beispiel für 20 Jahre vergeben, heute vielleicht nur noch für 2 oder 3 Jahre. Eigentlich wollte man, dass mehr Bewegung in die Sache kommt, dass auch neue Firmen da zum Zuge kommen. Nur so ein Müllentsorger, der muss erstmal massiv investieren. Der muss unter Umständen neue Müllautos kaufen, neue Mülltonnen müssen verteilt werden, der braucht neue Angestellte. Die großen Firmen, die können das umverteilen. Aus einem Vertrag sind sie raus, gibt neun. Das heißt, die Müllautos fahren dann eben nicht in Dresden, sondern in Bergisch Gladbach. Die kleinen Firmen, die können das so nicht. Das lohnt sich für die nicht. Und deshalb machen die bei den Ausschreibungen gar nicht erst mit.
Das heißt, unterm Strich, kann das Kartellamt überhaupt dafür sorgen, dass es wieder mehr Wettbewerb und damit eben auch sinkende Preise gibt?
Ich fürchte, nein. Also die haben nur wenige Schrauben, an denen sie drehen können. Wirklicher Wettbewerb, das würde ja heißen, dass du selbst dir einen eigenen Müllentsorger suchen kannst. Bei Strom und Gas ist das mittlerweile so. Kann man per Internet wechseln. Ich meine, wenn man so ein bisschen rumspinnt, denkbar wäre da vieles. Zum Beispiel, du sagst, meine Tonne ist jetzt voll, ich brauche jetzt die Müllabfuhr. Bestellst du per App die Müllabfuhr, die sollen das mal eben abholen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass wir sowas in nächster Zeit wirklich bekommen.
Es gibt den Verdacht auf Preisabsprachen bei den Müllgebühren. Und deshalb überprüft das Kartellamt jetzt die ganze Geschichte. Die Infos dazu habt ihr bekommen von Jörg Brunsmann.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern Abend lief in Glasgow das Champions League Qualifikationsspiel zwischen dem Heimverein Celtic Glasgow und dem israelischen Fußballverein Hapoel Be'er Sheva. Das Spiel hat Glasgow für sich entschieden mit 5:2 für einen Eklat. Anke hat aber was anderes gesorgt. Was denn?
Die Anhänger der Celtic-Fans, die haben als Provokation gegen Hapoel Be'er Sheva palästinensische Fahnen in die Höhe gehalten. Aufgerufen wurde zu der Aktion über eine Facebook-Seite und die Nummer, die könnte für die Celtic-Fans Folgen haben. Die UEFA, die denkt nämlich über eine Strafe nach, denn im Rahmen von Fußballspielen sind, Zitat, politische, ideologische und religiöse Botschaften verboten und bei einem Spiel zwischen einer schottischen und einer israelischen Mannschaft, da könnten Palästina-Fahnen als genau das gewertet werden. Ja, und in solchen Sachen sind die Glasgow-Fans, muss man sagen, Wiederholungstäter. Schon vor 2 Jahren, da wurden schon mal Palästina-Flaggen bei einem Champions League Qualifikationsspiel gezeigt. Damals gab es eine Geldstrafe von 20.000 Euro.
Nicht nur um Fußball ging es gestern Abend in Glasgow beim Champions League Qualifikationsspiel zwischen Celtic Glasgow und Hapoel Be'er Sheva, sondern auch um Politik. Glasgow-Fans haben Palästina-Flaggen gezeigt, um die israelische Mannschaft zu provozieren.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich kann ja noch nicht mal mit dem Riesenrad fahren, ohne Panik zu bekommen. Könnt ihr euch also ungefähr ausmalen, dass ich unter gar keinen Umständen auf einen 10-Meter-Turm klettern würde im Schwimmbad und von da aus runterspringen würde. Andere sind darin sehr gut. Zum Glück heute das Finale der Turmspringerinnen 10 Meter bei den Olympischen Spielen. Dirk Walsdorf, wie ist es denn da gelaufen?
Na, wir gucken ja vor allem immer auf die Deutschen und das ist ja eine ganz kuriose Geschichte, denn die Jüngste im Olympiateam, ich glaube, sie ist erst 15, ja, die ist tatsächlich erst 15, die hat das Finale hauchdünn verpasst, aber die ist mit 15 schon so mutig, wie wir beide mit 30 nicht zusammen oder wie alt auch immer wir offiziell sein mögen.
Das verraten wir nicht.
Genau, aber die heißt Elena Wassen und die ist ein total nettes Mädchen aus Berlin, Zehntklässlerin, ja, und die rauscht hier ganz knapp am Olympischen Finale dabei vorbei. Also ich glaube, die hebt sich das alles für Tokio auf. Deswegen müssen wir da mit den deutschen Medaillen noch ein kleines bisschen warten. Dafür gab es andere, da wo man sie noch eher erwarten kann. Im Kanu auf der wunderbaren Lagune hier in Rio de Janeiro. Gold im Männerkajak, Zweier über 1000 Meter. Max Rennschmidt und Markus Groß, die waren auch die Favoriten, weil sie schon Weltmeister waren, haben da Gold geholt. Starker Auftritt. Dazu noch 2 gute 5. Plätze und dann ein Herzschlagfinale mit einer super emotionalen Abschlusskomponente. Hockey, Männer, das Spiel um Bronze gegen die Niederlande ist noch gar nicht so lange vorbei. Ein Thriller, wie er im, weiß ich nicht, Hollywood-Drehbuch steht. Mhm. Ja, aber nee, also im guten Buche, muss man sagen. Ein lesenswertes Buch mit einem schönen Ende. Es ging ins Hockey-Äquivalent vom Fußball-Elfmeterschießen, das heißt Shootout. Die Deutschen haben das Ding 4:3 gegen die Niederländer gewonnen und das schöne Ende ist es, der Kapitän der deutschen Mannschaft, Moritz Fürster, ein super Typ aus Hamburg, der hat vor dem Spiel gesagt, Leute, das ist mein letztes Länderspiel, irgendwie knapp 300 Länderspiele, da ist dann auch mal gut. Und dann haben sie es also auf diese dramatischste Art und Weise noch geschafft, ihm eine letzte Medaille umzuhängen. Der hat es wirklich verdient. Schöne Geschichte, schönes Zwischenfazit an diesem Wettkampftag.
Es gibt noch ein anderes Thema, das im Moment so ein bisschen hochkocht. Erst ist ja von einem Überfall berichtet worden auf 4 US-Schwimmer. Angeblich sind die ausgeraubt worden von Leuten, die als Polizisten verkleidet waren. Blöde Sache, kann man jetzt denken, aber dann hat die brasilianische Polizei 2 US-Schwimmer kurz vor dem Abflug aus dem Flugzeug geholt und hält die jetzt in Rio fest. Was ist da los?
Das ist eine vollkommen absurde Geschichte. Da geht es um 4 der besten Schwimmer der Welt, allen voran Olympiasieger Ryan Lochte. Der ist noch weggekommen aus Brasilien, aber 2 seiner Teamkollegen wurden wohl quasi aus dem Flugzeug geholt und man hat ihnen die Pässe abgenommen und hat gesagt, Leute, ihr habt Unfug erzählt bei der Polizei. Also die Geschichte ist, wie du es gesagt hast, ne? Sie haben so getan, als wären sie überfallen worden. Offenbar ist Folgendes wirklich passiert. Die waren nachts unterwegs, ihre Wettkämpfe waren fertig, haben an einer Tankstelle mit einem Taxi oder mit einem anderen Auto gestoppt, haben da rumrandaliert, haben gegen die Wände gepinkelt. Das hat der Pächter mitgekriegt und hat ihnen gesagt, Freunde, ich rufe jetzt die Polizei, ihr bleibt mal schön hier. Und da gab es wohl einen Wachmann auf der Tankstelle, der sie dann möglicherweise sogar mit einer Waffe dort einfach in Schach gehalten hat, dass sie da bleiben, bis die Polizei eintraf. Das ist die Geschichte, die ist hochnotpeinlich für die amerikanischen Topsportler, die das dann offenbar vertuschen wollten mit dieser abstrusen, absurden anderen Geschichte. Jetzt fliegt das alles auf und fliegt denen gehörig um die Ohren. Und das Ganze hat eine sehr schöne Schlusspointe. In Brasilien ist es nämlich so, dass man, wenn man im Polizeiverhör eine Fehlaussage macht, theoretisch bis zu 6 Monate ins Gefängnis kommen kann. Das wird bestimmt nicht passieren, aber das ist echt delikat. Und wie blöd kann man sein, sich so daneben zu benehmen und dann so einen Mist zu erzählen, der übrigens, wenn ich das noch kurz anfügen darf, für jeden, der hier in Brasilien als ausländischer Gast bei den Olympischen Spielen im Taxi sitzt oder selber Auto fährt, zu totaler Verunsicherung geführt hat. Weil man natürlich glaubt, wenn das amerikanischen Sportlern passiert, kann das ja jeden von uns treffen. Kein Wunder, dass das IOC einmal in seinem Leben recht gehabt hat und gesagt hat, ganz am Anfang, dass es nie passiert. Denn das IOC hat das am Anfang komplett abgestritten. Und offenbar ist das alles frei erfunden. Echt ein Hammer.
Dirk Walzdorf mit den neuesten und frischesten Eindrücken von den Olympischen Spielen und auch den Geschichten, die so drumherum passieren.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Am Sonntag gehen ja die Olympischen Spiele in Brasilien zu Ende. Zeit, dass wir mal schon mal ein bisschen zurückgucken. Und zwar auf eine der Sportlerinnen dieser Spiele. Die US-amerikanische Turnerin Simone Biles. Denn um die kommt man eben einfach nicht rum, wenn man die Spiele mal Revue passieren lässt. 3-mal Gold, 1-mal Bronze hat die gewonnen. Mit gerade mal 19. Anke, wo kommt denn die Frau plötzlich her?
Bei den letzten Olympischen Spielen, da war Simone Biles noch gar nicht mit dabei. Die war da nämlich tatsächlich noch ein paar Monate zu jung. Trotzdem ist sie aber schon jetzt die erfolgreichste Turnerin der WM-Geschichte. Bei den Weltmeisterschaften hat sie schon 10-mal unter anderem Gold gewonnen. Sie gilt quasi als unschlagbar im Mehrkampf, am Schwebebalken, im Sprung und auf dem Boden. Und deswegen sorgt es auch schon fast für Furore, dass Simone Biles bei diesen Spielen am Schwebebalken in Anführungszeichen, muss man sagen, nur Bronze gewonnen hat, weil ihr ein Patzer unterlaufen ist. Einige Experten, die sprechen schon jetzt von einer der besten Turnerinnen oder von der besten Turnerin, die es jemals gab.
Warum ist die denn so gut?
Simone Biles, die hat eine, muss man wirklich sagen, unfassbare Dynamik. Ja, wenn die rennt, dann braucht die beim Bodenturnen wirklich nur ein paar Schritte, um zum Sprung anzusetzen. Ihre Trainerin Abby Boorman, die erklärt in einem Interview mit der New York Times, warum genau das von Vorteil ist.
Simone doesn't require a lot of run into her tumbling skills, so she can fit a longer pass onto the floor than a lot of athletes.
Ja, sie muss weniger rennen und kann deswegen mehr springen. Und Simone Biles, die hat schon ihren eigenen Sprung, The Biles nennt er sich, und den hat sie als allererstes gezeigt. Und der enthält einen doppelten gestreckten, also komplett ausgestreckten Rückwärtssalto und eine halbe Drehung noch dazu. Und den können noch nicht mal ihre Jungsfreunde nachmachen. Das hat sie auch in einem Interview mit der New York Times erzählt.
I've seen some of like my guy friends try it, but they never land it. So they get really upset.
Ja, ganz sweet eigentlich. Und teilweise turnt Simone Biles auf dem Schwebebalken Übungen, die man auch auf dem Boden zeigen könnte. Wir erinnern uns kurz, ein Schwebebalken, der ist ungefähr so breit wie eine Kreditkarte.
Ich habe mir wirklich einiges auch angeguckt mit ihr, die einige Wettkämpfe, und ich habe jedes Mal gedacht, das ist einfach komplett irre.
Es ist unmenschlich.
Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie ein Mensch sowas leisten kann. Wie ist sie denn so gut geworden?
Tatsächlich durch einen Zufall. Also Simone Biles, die kommt aus einem Vorort von Houston in Texas und die hatte eine ziemlich schwierige Kindheit. Ihre Mutter war zeitweise suchtkrank, ihren biologischen Vater, den kennt sie gar nicht. Ihre Großeltern haben dann sie und ihre Schwester adoptiert. Und weil es bei einer Exkursion mal geregnet hat, ging es statt nach draußen in die Turnhalle. Und da haben sie dann ein paar Trainer gesehen und sofort gesagt, dieses Mädchen muss turnen. So ist es auch passiert. Simone Biles war da 6 Jahre alt, seitdem trainiert sie. Es ist aber, finde ich, nicht nur das Können, was Simone Biles so beliebt macht.
Warum? Was ist noch so mit ihr oder Besonderes an ihr?
Die wirkt halt irgendwie so total nahbar und sympathisch. Ja? Durch die sozialen Medien, durch ihre ganzen Netzwerke kiekst und quietscht sie sich so durch. Man hat so das Gefühl, man guckt einer ganz normalen 19-Jährigen zu. In ihrem Zimmer, hat sie erzählt, steht eine lebensgroße Pappfigur von Schauspieler und Teenie-Schwarm Zac Efron. Also irgendwie so total normal All-American Girl. Bis auf die Tatsache halt, dass unter anderem Kim Kardashian Fan ist und auch ihr Schwarm Zac Efron, der hat sie dann mal ebenso auch noch überrascht, weil er wollte sie einfach mal besuchen kommen, und da gab es natürlich dann auch einige Quietschereien und Wangenküsschen.
Mitten in den Olympischen Spielen. Ich wäre auch ausgerastet, Anke, ganz ehrlich. Ich hätte ihn auch geknutscht.
Ich hätte mir wahrscheinlich ein Sauerstoffzelt bringen lassen müssen.
Turnerin Simone Biles ist auf dem Weg, die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten zu werden. Bei diesen Olympischen Spielen bekommt sie nicht nur durch ihre Leistung Fans, sondern auch, weil sie so nahbar ist.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Früher war alles besser. Das ist ja so ein Spruch, der ziemlich pessimistisch klingt und frustriert. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov kommt nach einer Umfrage zu dem Ergebnis, dass mehr Menschen in Deutschland so denken als früher. Letztes Jahr hatten dem Satz "Früher war alles besser" noch 26% zugestimmt, also jeder Vierte. Mittlerweile sind es 41%, das ist mehr als jeder Dritte. Als besonders positiv werden die 70er, die 80er und die 90er Jahre gesehen. Dass früher alles schlechter war, glauben nur 4% der Befragten. Die Mehrheit der Befragten sieht es neutraler. 47% sagen, früher sei es genauso gut oder schlecht gewesen wie heute. Die Serien, die ihr schaut, werden höchstwahrscheinlich von weißen Männern gemacht und auch der Nachwuchs der Regisseure ist eher männlich und weiß. Die Gewerkschaft der US-Regisseure hat untersucht, wer in den letzten 7 Jahren neu eingestellt wurde, um zum ersten Mal an einer Serie mitzuarbeiten. Zu mehr als 80% waren es Männer, zu mehr als 85% waren es Weiße. Die Gewerkschaft hat auch untersucht, wie sich der Trend in den letzten Jahren verändert hat. Tatsächlich wurden etwas mehr Menschen eingestellt, die einer Minderheit angehören und auch mehr Frauen als früher, aber wirklich groß waren die Veränderung nicht. Die Regisseurgewerkschaft sagt, jedes Jahr seien wieder alle erstaunt, dass sich auf dem Serienmarkt nicht viel tut in Richtung Vielfalt. Es ist Geschmackssache. Vegemite, der beliebte australische Brotaufstrich aus Hefeextrakt, eine würzige und extrem salzige Paste. Wissenschaftler haben jetzt untersucht, ob man daraus Bier brauen kann, denn in Australien kursieren Gerüchte, dass vor allem die Aborigines Vegemite nutzen, um das Alkoholverbot in ihren Gemeinschaften zu umgehen und privat Bier zu brauen. Deswegen ist Vegemite in den Gefängnissen des Bundesstaats Victoria sogar verboten. Forscher der University of Queensland wollten wissen, was an dem Gerücht mit dem Vegemite-Bier dran ist. Nach mehreren Tests haben sie festgestellt, ja, man kann Vegemite, Zucker und Hefe zum Gären bringen und so Bier brauen, aber nur mit allen drei Zutaten zusammen. Als wahre Forscher haben die Australier das Endprodukt natürlich auch probiert und sagen, kann man trinken, hat aber einen Vegemite-Nachgeschmack. Vorteil der ganzen Geschichte, Vegemite-Bier kostet nur einen Bruchteil von normalem Bier im Laden, aber die Herstellung ist natürlich etwas umständlicher.
Die Radio Wissen.
Unser Reporter Christian Schmitte ist ja seit Montag unterwegs auf der Suche nach neuen Welten. Ihr wisst schon, The Great Escape, Eskapismus aus dem Alltag. Heute probieren wir es nochmal mit Christian Schmitte. Er hat sich für seine Mission einen ganz besonderen Ort ausgesucht, nämlich einen der stressigsten in ganz Deutschland wahrscheinlich momentan. Und zwar das Messegelände von Köln. Da ist nämlich seit gestern die Gamescom. Eine 250.000 Besucher werden da erwartet. Und mittendrin unser Christian, sag mal, ist das denn der richtige Ort, um der echten Welt zu entfliehen?
Ich habe es auf jeden Fall versucht. Die Gamescom hat ja Virtual Reality dieses Jahr als Schwerpunkt. Und ich habe mich auf die Suche nach so einem geilen Stand gemacht, auf dem man die VR-Brillen ausprobieren konnte.
Wenn das der Schwerpunkt ist, dann hast du wahrscheinlich eine dicke Auswahl gehabt, nehme ich an, ne?
Es ist total abgefahren. Also du kannst zum Beispiel Achterbahn fahren, da hast du auch einfach nur diese Videobrille auf, sitzt aber auf so einem hydraulischen Stuhl, der sich bewegt. Das fühlt sich mega echt an. Fallschirmspringen kannst du auch auf der Gamescom, eben in Virtual Reality. Dann natürlich die bekannten Ego-Shooter, die mittlerweile auch mit den Brillen arbeiten. Aber ich will ja eskapieren in andere Welten. Und da war ein Stand in der Messehalle 6. Da konnte man schön durch den Dschungel wandern. Robinson heißt das Spiel. Casey hat das Spiel vor mir gespielt und findet's cool.
Auf jeden Fall. Also wenn man die Brille auf hat und dann die Kopfhörer aufzieht, die auch wirklich das Schalldicht absiegeln, dann ist man wirklich in einer anderen Welt. Diese 3D-Landschaft, die sich um einen herum aufbaut, wo man wirklich sich um 360 Grad drehen kann, verleitet einem wirklich zum Träumen und es beamt einen in eine andere Welt.
Naja, okay, kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich so schalldichte Kopfhörer dann auf hat, aber es ist ja tierisch laut bei dir, also so wegbeammäßig hört sich das jetzt erstmal nicht an.
Die brauchst du halt wirklich, diese schalldichten Kopfhörer, es ist wirklich gerammelt voll, aber ich habe diese Kopfhörer bekommen. Und dann kann es eigentlich losgehen. VR-Brille auf, geht übrigens auch gut für Brillenträger mittlerweile bei den neuen Modellen. Ganz wichtig, sonst wäre ich nämlich fast blind. Und beim Spielen gibt mir dann Casey einfach ein bisschen Hilfestellung.
Also fangen wir mal an. Würde ich sagen, genieß die Erfahrung einfach. Wenn du irgendwelche Fragen hast während des Spiels, dann schieß immer los.
Sehr gut. Krass. Vor mir, krass. Da kommt von oben so eine Kugel reingeflogen. Ist die Kugel böse?
Nein, die Kugel ist dein Freund.
Okay.
Und bisher nach der Story dein einziger.
Die Kugel ist dein Freund, Christian. Das klingt mysteriös und auch ein bisschen geheimnisvoll. Es ist auch ein wenig traurig, finde ich, wenn die Kugel dein einziger Freund ist. Wie ist denn die Story?
Also das Spiel heißt Robinson. Da ist ja die Story schon relativ klar. Ich bin gestrandet auf einer einsamen Insel und muss mich irgendwie zurechtfinden. Mitten im Dschungel um mich rum fliegen dann so Vögel, Schmetterlinge, es gibt Wasserfälle. Und auch einfach viel zu gucken, so nach links, rechts, oben und unten. Aber im Gegensatz zur klassischen Geschichte gibt's halt jetzt noch so ein fiese paar Raptosaurier, die dich fressen wollen. Und genau das wird mir dann auch relativ schnell zum Verhängnis.
Okay, scheiße. Mal lieber zurück. So. Hallo Kugel.
Ja.
Alter! Drecksvieh! Oh! das war nicht so gut wahrscheinlich, ne?
Ja, es hört sich ganz ähnlich so ein bisschen mittelmäßig an. Wie war das denn dann jetzt für dich? Also bist du da richtig abgetaucht, weggetaucht in diese andere virtuelle Realität?
Also es hat mich schon erstaunt, wie schnell man so in diese andere Welt reinkommt und wie schnell man das dann auch als seine momentane tatsächliche Umgebung akzeptiert. Also quasi sofort nach Aufsetzen der Brille bist du drin in einer anderen Welt. Und so dieses Prinzip Eskapismus, das hat bei mir zu 100% funktioniert.
Na, das ist doch schön, da freuen wir uns. Das war unsere D-Radio-Wissen-Eskapismus-Woche mit unserem Sensationsreporter Christian Schmidt. Seine Versuche, dieser Welt zu entfliehen, die findet ihr natürlich alle wieder. Und zwar auf dradiowissen.de und auch ganz, ganz viele tolle Videos mit Christian in Action empfehle ich sehr.
D-Radio-Wissen, Redaktionskonferenz.
Im Urlaub macht man ja manchmal Dinge, die man normalerweise niemals tun würde, also zum Beispiel irgendwelche Klamotten kaufen, die man im Urlaub super, super schön fand und zu Hause sehen die einfach nur noch total bescheuert aus. Das ist irgendwie dumm, aber einigermaßen folgenlos. Anke, anders ging es ein paar Touristen, die in Bayern unterwegs gewesen sind.
Ja, vier Jungs aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sind in Oberbayern in eine Radarfalle gerast. Und gerast muss man da tatsächlich auch sagen. Die vier, die waren nämlich mit 193 km/h unterwegs, wo 100 km/h erlaubt gewesen wären. Also fast doppelt so schnell, wie sie gedurft hätten. Und dabei, das sieht man auf diesem Blitzerfoto, finden die das Ganze ziemlich witzig. Einer, der macht so ein Victory-Zeichen. Und die anderen, die lachen alle so ziemlich in die Kamera, als hätten sie den Spaß ihres Lebens. Das fanden die wahrscheinlich gar nicht mehr so lustig, als sie den Mietwagen, mit dem sie unterwegs waren, am Flughafen in München zurückgeben wollten. Die Autobahnpolizei, die hat rausgefunden, wo die Männer den Mietwagen geliehen hatten. Ja, und als der Fahrer dann den Wagen zurückgeben wollte, da wartete schon die Polizei und die hatte eine kleine Rechnung dabei, 1.263,50 €. Die mussten dann auch noch direkt am Flughafen bezahlt werden, wie ein Polizeisprecher heute mitgeteilt hat.
Andere machen Selfies als Erinnerung aus dem Urlaub. Vier Touristen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich von einem Blitzer mit fast 200 Stundenkilometern fotografieren lassen. Kostenpunkt über 1.200 €.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die einen noggern sich ein, die anderen baggern sich ein. Seit Dienstagmorgen wird in Polen gegraben und zwar bei einer riesengroßen Schatzsuche nach einem Zug, dem sogenannten Goldzug. Der ist angeblich von den Nazis kurz vor Kriegsende in einem angeblichen Geheimtunnel versteckt worden und der ist angeblich mit Gold oder wahlweise auch mit alten Panzern beladen. Wir haben auch schon darüber berichtet hier in D-Radio-Wissen. Problem bisher: nur keine große Erfolgsmeldung. Die ist bisher ausgeblieben bei dieser ganzen Suchaktion. Henrik Jacek ist unser Reporter in Polen, beobachtet die Suche. Henrik, gibt es denn jetzt gerade ganz aktuell Neuigkeiten von dieser Schatzsuche?
Ja, die gibt es, Sonja. Nichts gefunden. Weder Tunnel noch Zug. Bis jetzt, aber das könnte sich ändern. Das zumindest versichern immer wieder die Schatzsucher und das gesamte Team. Am Wochenende, sagen sie, dürfte es Klarheit geben. Schauen wir mal.
Okay, dann sind wir mal gespannt aufs Wochenende. Gegebenenfalls fragen wir nochmal nach bei dir. Heute hat sich ja ein polnischer Historiker sehr, sehr skeptisch geäußert, dass da überhaupt was gefunden wird. Welche Argumente hat er denn, also was seine Skepsis betrifft?
Also es ist ja erstmal nicht das erste Mal, dass der Historiker Professor Głowiński hier zu Stellung nimmt. Er hat bereits letztes Jahr im Sommer, als der vermeintliche Fund offiziell angemeldet wurde von Kopper und Richter, von den beiden Schatzsuchern. Da äußerte er sich ziemlich skeptisch. Głowiński sagt erstens, der Zeitpunkt, wann der Zug Breslau Richtung Wałbrzych verlassen haben soll, könne gar nicht stimmen. Er sagt, zu diesem Zeitpunkt, den die Schatzsucher immer wieder vermuten, da wären die Russen schon vor Breslau gewesen, die hätten einen Ring um die Stadt gezogen und da hätte kein Zug mehr verlassen können, die Stadt. Zweitens, wenn dann der Zug die Stadt hätte verlassen können in den letzten Tagen vor der Belagerung, dann herrschte dort überall so ein großes Chaos, dass man natürlich niemanden hätte das vor den Augen führen können, dass da ein Goldzug wegfährt, ohne dass das eben nicht publik würde. Drittens sagt er, wenn Gold die Nazis wegtransportiert hätten, dann mit Lastwagen und wenn überhaupt, dann Richtung Berlin und nicht Richtung Waubschich. Und Wertgegenstände, wenn ja, dann wesentlich früher und auch eben Richtung Berlin. Also er sagt im Prinzip, Leute, ihr könnt graben so viel ihr wollt. Einen Zug mit Wertgegenständen werdet ihr nicht finden. Vermutlich nicht mal einen Zug aus Blech und vielleicht einen Tunnel. Aber das wäre ja keine Überraschung. Tunnels gibt es dort jede Menge. Dieses gesamte Gebiet ist ja von den Nazis untertunnelt worden. Man hat dort versucht, ich habe das mal besucht letztes Jahr, eine unterirdische Industrieanlage aufzubauen. Das ist misslungen, Gott sei Dank, kann man dazu sagen. Da ist der Krieg einfach viel zu früh zu Ende gegangen für die Nazis. Und da auch Gott sei Dank.
Wie wird diese ganze Aktion in der polnischen Öffentlichkeit wahrgenommen?
Sporadisch wird mittlerweile davon Notiz genommen, aber es ist nicht so, als würde das Thema jeden Tag die Schlagzeilen bestimmen. Das Interesse, Sonja, habe ich das Gefühl, ist in Deutschland wesentlich größer, als es in Polen der Fall ist. Also wie gesagt, im Fernsehen, wenn es eine Pressekonferenz gibt, dann berichtet man darüber. Auch die Printmedien machen ab und zu mal was, aber es ist nicht das Top-Thema des Tages. Also die Sendungen machen nicht damit auf. Bis jetzt nicht. Vielleicht werden sie am Wochenende das dann tun.
Was bedeutet das denn dann jetzt für deine Arbeit als Korrespondent? Also wenn das jetzt da gar nicht so hohe Wellen schlägt, dann bekommst du jetzt auch irgendwie nicht alle 15 Sekunden irgendwelche Einmeldungen aufs Handy oder so, nehme ich an, ne?
Nö, aber dafür Anrufe der Redaktionen aus Deutschland. Und das bedeutet für mich, früh anfangen, zum Beispiel für Live-Gespräche um 6 Uhr morgens für irgendwelche ARD-Sender oder länger im Studio bleiben, so wie heute, für Live-Gespräche so kurz vor 8. Auch das ist drin. Aber das ist mein Job, das mache ich gerne, egal ob Zug da ist oder nicht.
Und wir sprechen gerne mit dir. Vielen Dank, Henryk Jacek, unser Reporter in Polen, über die nach wie vor unerfolgreiche Suche nach dem sogenannten Goldzug. Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche mit
Anke van de Weyer.
Und mein Name ist Sonja Meschkat. Wir wünschen euch noch einen schönen guten Abend und sagen bis
Tschüss. Bald.
Ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.